Ja, und jetzt fange ich an dieser Stelle heute gleich mit der Predigt an, mit dem Thema die Grundlage. In meiner Jugendzeit gab es einen Schlager, der ging ungefähr so, der fing so an: Meine Hochzeitsreise mache ich auf den Mond mit dir. Und meine Hochzeitsreise wird eine, die sich wirklich lohnt. Ich weiß nicht, wer da die Melodie noch im Ohr hat, aber das war so ein Schlager in den 60er Jahren. Ich weiß nicht, ob ihr überlegt habt, mal auf den Mond zu reisen. Ich vermute einfach mal, dass die meisten von uns keine Weltraumreise mehr machen werden. So. Über die Welt im Flugzeug schon, aber nicht eben ins Weltall. Wenn man so eine Rakete baut und damit ins Weltall will, dann braucht man sicherlich ganz viele Dinge. Und das ist ein total komplizierter Bau. Wenn man da jemand in so ein kleines Gefäß hineinsteckt und ihn in die weite Welt, nein, hinaus aus unserer Welt hinaus schickt. Was ist da die Grundlage für so eine Rakete? Jetzt könnte man meinen, nein, nein, das ist sehr kompliziert, das kann man gar nicht sagen, es ist nur eine Sache, sondern da spielen viele Komponenten eine Rolle. Ganz klar, ja. Aber wenn ein Mensch seine Hochzeitsreise im Weltall vollbringen will, dann ist, also ich denke mal, die wesentlichste Grundlage, dass in dieser Rakete Sauerstoff ist. Denn sonst hilft alle Technik nichts. Dann kann das Gefährt auch fliegen, aber man kommt da nicht hin, wenn man den Sauerstoff nicht hat, weil wir als Menschen nun mal Sauerstoff brauchen, um zu leben, sonst halten wir es nicht aus. Was ist die Grundlage des Glaubens? Vielleicht muss man auch da sagen, es gibt vieles, was so dazu gehört, was zum Glauben dazu gehört. Es gibt auch viele Möglichkeiten. Aber meine Behauptung heute ist, die Grundlage des Glaubens ist das Handeln von Jesus. Und deshalb denken wir im Gottesdienst immer wieder an ihn. Deshalb wollen wir in unserem Leben immer an ihn denken. Der Schreiber des Hebräerbriefes war tief im jüdischen Glauben verwurzelt. Und er hat versucht, das, was er aus seinem jüdischen Glauben kannte, dann in Beziehung zu setzen zu Jesus und zu dem Handeln und Wirken von Jesus. Und dort Linien rüberzuziehen, weil er eben Jesus als eine, ja, tiefgreifende Veränderung und eben die Grundlage des Glaubens gesehen hat. Ich habe heute einen Text tatsächlich mitgebracht und an euch alle verteilt auf dem Zettel, weil es so ein langer Text ist, habe ich gedacht, ich drucke ihn ab, damit man ihn dabei hat. Ich weiß, es kann ihn nicht jeder lesen, weil es zu klein geschrieben ist. Ich weiß, es ist alles auch sehr viel auf einmal. Aber ich dachte, deshalb gebe ich ihn trotzdem einfach mal mit, damit man hier und da vielleicht nachlesen kann oder mitlesen kann. Wenn wir an die Geschichte Gottes denken, die er mit den Menschen hat, dann, so lesen wir in der Bibel, hat er zunächst hineingeredet in das Leben von einzelnen Menschen, in das Leben von Adam, in das Leben von Noah. Und hat mit ihm was abgemacht. In das Leben von Abraham und Isaak und Jakob. Und dann eben in das Leben von Mose. Und dann in das Leben von einem ganzen Volk. Und wir lesen in der Bibel eben von einem ersten Bund. Gerade hier auch der Hebräerbriefschreiber geht darauf ein. Auf diesen ersten Bund, dieses erste, man könnte sagen, den ersten Vertrag, den Gott geschlossen hat mit dem ganzen Volk Israel. Das geschah am Berg Sinai. Das ist ein Berg mitten in einer Wüste. Da ist nicht viel drumherum. Da ist keine große Ablenkung oder da war keine große Ablenkung. Aber da ist Gott dem Volk begegnet in einer ja besonderen Art und Weise, in einer Wetteroffenbarung, in einem Wolkenbruch, in einem Wolkenzusammenaufbau, in einem Donner und einem Blitz, in einem Phänomen, in einem Erdbeben, dass die Aufmerksamkeit der Leute herangezogen hat und eine Ehrfurcht. Und ein Fragen vielleicht in dem Moment auch, hey, was passiert hier? Jetzt haben wir hier wochenlang Sonnenschein gehabt und jetzt hier dieses Gewitter und dieses, kommen wir hier dabei um? Es war überhaupt ein großer Umbruch für das Volk Israel. Sie hatten Wochen hinter sich, in denen manches sie loslassen mussten, ihre Heimat loslassen mussten. Sie geflüchtet waren. Die Älteren unter ihnen, die eben schon manche Jahre hinter sich hatten, an schönem und an nicht schönem Leben, erlebten diesen Unterschied vielleicht noch größer. Es war nichts mehr so, wie es vorher war. Sie konnten keine Arbeit nachgehen. Sie hatten keine Geschäfte zum Einkaufen. Sie hatten kein Land, um zu bebauen. Sie waren ständig unterwegs. Das war ein totaler Umbruch in ihrem Leben. Was ganz Neues hatte angefangen. Und sie hatten zwar ein Ziel, wo sie hin wollten, aber sie wussten nicht, was kommen würde. Und in diese Zeit der Unsicherheit spricht Gott hinein und sagt, ich bin Gott und ich habe mit eurem Leben was zu tun. Und ich will mit eurem Leben was zu tun haben. Er hat dort am Berg Sinai die Gesetzgebung diesem Volk gegeben. Das hat die 10 Gebote beinhaltet, ja, aber eben auch viele weitere Anweisungen, das alltägliche Leben zu gestalten. Das Leben in dem Miteinander zum anderen Menschen, im Miteinander zur Natur, im Miteinander zu der Fremdheit und im Miteinander zu Gott. Es wurden auch dort, ja, so wie gottesdienstliche Abläufe beschrieben. Es wurde deutlich gemacht, dass Gott sagte, ich will, dass ihr Gottesdienst feiert als Leben und nicht als Veranstaltung. Es soll auch Veranstaltung geben, aber euer ganzes Leben sei ein Gottesdienst. Und so gab es dann eben auch eine Stiftshütte dort, die ja Gott dem Mose offenbart hat und er gesagt hat, so bauen wir jetzt etwas, damit es uns eine Hilfe wird hier in der Wüste, wo wir nichts haben, dass wir irgendwas als Anschauungsmaterial haben, um uns bewusst zu machen, Hier ist Gott. Wir sind ja unterschiedlich gestaltet. Manche von uns helfen Symbole viel oder irgendwelche Objekte helfen viel. Anderen sagt es weniger. Aber Gott hat, um es sichtbar zu machen, dem Volk damals diese Stiftshütte gegeben, damit sie sich sichtbar erinnern können. Er ist in ihrer Mitte. Diese Schiffshütte war aufgebaut. Ach du, da kommen sie jetzt gleich alle. Okay, hast du es jetzt weggemacht? Ne? Probieren wir es nochmal. Das war. Ne, wir müssen zurück. Okay. Dann hat es nicht geklappt. Dann kriegt ihr einfach alle Punkte auf einmal. Ihr schafft das. Da gab es in dieser Stiftshütte verschiedene Bereiche. Der eine Bereich war der äußere Bereich, war mit Tüchern und mit Decken eben abgetrennt von dem anderen. Später, als diese Stiftshütte dann im Volk, im Land Israel aufgebaut wurde als Tempel, da war er eben mit Mauern versehen. Und dieser äußere Bereich war eben das Heilige. Zu diesem Heiligen dort waren diese inhaltlichen Details. Da stand ein Tisch, da waren Leuchter da, da war Brot dran, drauf. Klammer auf. Jesus nimmt mal darauf Bezug und sagt, ich bin das Brot der Welt. Ich bin das Licht der Welt. Klammer zu. Dort wurde an jedem Tag, alle Priester haben dort in diesem vorderen, äußeren Teil Dienst getan. An jedem Tag. Zunächst Aaron, seine Söhne und später eben andere Leute, die dort den gottesdienstlichen Ritus durchgeführt haben. Jeder Gottesdienst war eigentlich ohne Volk. Die Leute waren da nicht mit hineinbezogen. Die Leute sollten und durften vor die Stiftshütte kommen, später eben vor den Tempel kommen. Aber in diesen Bereich hinein sind sie nicht gegangen. Das, was der Priester dort, ich sage ja mal mit dem Wort, zelebriert hat, getan hat, war zunächst ohne das Volk, ohne die Gemeinde. Und wurde absolviert, ob Leute da waren, zu den großen Festen, oder eben auch keine Leute da waren. Um deutlich zu machen, es geht immer zuerst um die Beziehung eben zu Gott. Das war der eine Teil. Dann gab es eben in der Stiftshütte auch den zweiten Teil, einen inneren Bereich, das Allerheiligste, abgetrennt von dem anderen. Auch dort gab es inhaltliche Details. Da gab es ein goldenen Räuchergefäß. Etwas für die Sinne. Da gab es die später im Tempel, nicht gleich, aber später, die Bundeslade. Vergoldet. Und in dieser Bundeslade den goldenen Krug mit Manna, den sie aus der Wüste gerettet hat. Manna, das sie aus der Wüste gerettet hat. Dieses Brot, das dort 40 Jahre lang jeden Morgen eben gewachsen ist und am nächsten Tag kaputt ging, aber in dem Krug blieb es eben dort in der Bundeslade aufbewahrt. Der Stab des Mose, die Tafeln des Bundes am Stein, lauter symbolträchtige Gegenstände, die deutlich machen, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Vergiss nicht, wie er hineingewirkt hat in dein Leben. Und das Leben deiner Ahnen. In diesen Bereich durfte nur der hohe Priester hineingehen. Und das nicht ohne Opferblut. Und es heißt hier in unserem Abschnitt, er opferte dort für sich selbst, der hohe Priester, und für das Volk. Und es gibt eine Textvariante, die sagt, eben für die unwissende Sünde des Volkes. Das Volk sollte, ist jetzt ein anderes Thema, aber Opfer bringen und ihre Schuld bekennen. Aber da waren eben Bereiche, von denen sie nichts so bewusst wussten. Und das sollte aber abgedeckt sein, eben bei diesem einmal im Jahr stattfindenden Opfer im Allerheiligsten. Warum mit Blut? Wir haben heute sicherlich eine etwas eher distanzierte Beziehung so zu dem Blut und haben Mühe damit, oder manche von uns haben Mühe damit, wenn da so viel davon die Rede ist. Es geht darauf zurück, dass Gott gesagt hat, und ich glaube, dass das für heute bis heute noch gilt, dass das unser eigentliches Leben im Blut ist. Und wenn unser Blut nicht mehr funktioniert, dann funktionieren wir nicht mehr. Gott hat das Leben ins Blut gegeben. Von daher ist Blut und Leben eigentlich miteinander verwoben. Und man kann hier Leben sagen. Blut wurde damals verstanden, wird verstanden, kann man verstehen, als Reinigungsmittel. Dass damit alles geklärt ist, das ganze Leben betreffend. Das macht den Menschen aus. Und es war eben ganz besonders, dass das nur einmal im Jahr stattfand. Das Fazit von diesem alten Bund. Es heißt in einem Abschnitt, hier der Vers 8, der Heilige Geist tut kund, der Weg zum Heiligen ist noch nicht frei. Durch diese Trennung vom Heiligen und Allerheiligsten wird deutlich, der Zugang zu Gott ist noch nicht ganz geklärt. Das ganze Geschehen um Stiftshütte und Tempel ist auferlegt bis auf die Zeit, da die richtige Ordnung kommt. Und da geschieht gewissermaßen die Brücke, so setzt der Hebräerbriefschreiber das hier an, zu Jesus. Vielleicht an dieser Stelle auch so die Bemerkung, als Jesus am letzten Tag seines Lebens oder in der letzten Nacht seines Lebens auf dieser Erde vor den hohen Priestern stand und gefragt wurde und man Beschuldigungen zusammengetragen hat, was kann man dafür ins Feld ziehen, um ihn zu bestrafen? Da haben auch Leute gesagt, sind aufgetreten und haben gesagt, ja, er hat gesagt, er wird den Tempel abreißen und in 3 Tagen wieder aufbauen. Ich denke, das ist ein Hinweis hier, dass Jesus gibt, dass er der Tempel ist. Und dass er damit seinen Körper, sein Leben, sich meinte, nicht das sichtbare Zeichen des alten Bundes, sondern das sichtbare Zeichen eben des neuen Bundes. Jesus nimmt darauf Bezug. Der alte Bund hat vorläufigen Charakter. Trotzdem ist es wichtig für die Vollendung, keine Frage. So wie wir auch jetzt. Wir wissen um das Reich Gottes. Wir beten dafür, dass das Reich Gottes kommt. Aber das sichtbare Reich Gottes ist noch nicht greifbar da. Wir leben im Glauben, noch nicht im Schauen. Aber die Vollendung kommt noch. Auch wir warten noch, bis das Letzte eben passiert. Mit dieser Welt und eben mit uns. Und dann kam der zweite Bund. Es war eine ziemlich lange Phase zwischen dem Sterben von Josef in Ägypten und bis Mose kam. Ein paar Jahrhunderte, in der wir wenig wissen von Gottes Wirken. Es gab eine gewisse Spanne zwischen dem letzten Propheten Maleachi, der auftrat, und dem Kommen Jesu. Auch ungefähr 350, 400 Jahre. Aber dann ist Jesus Christus gekommen, Vers 11. Und er kam als Hohepriester. Das heißt, er kam aus der verheißenen Linie. Er kam mit Berechtigung. Er kam mit der Würde, der nötigen Würde, weil er von Gott gesandt war. Nicht ein Mensch. Ja, er war Mensch, aber nicht nur Mensch, sondern er war Gott in Menschenform. Er hat nicht sich um den irdischen Tempel gekümmert. Er wurde nicht Priester dort in Jerusalem. Er hat nicht Gottesdienste dort gefeiert. Aber er hat durch sein Leben auf Gott hingewiesen. Durch sich selber. Er hat das Opfer gebracht ohne Fehl und Tadel. Weil er Gott wohlgefällig gelebt hat, sein ganzes Leben. Die Bibel bezeugt, dass er ohne Sünde war, ohne jemals irgendetwas falsch zu tun. Klammer auf, schon interessant, dass diese Bemerkung auch Platz gefunden hat im Koran, wo eben auch von Jesus als dem Sündlosen die Rede ist. Im Gegensatz dazu sind es zwei Stellen im Koran, wo Mohammed auch um Vergebung bittet oder bitten soll. Aber Klammer wieder zu. Sein Leben war perfekt. Sein Wirken war ein für allemal. Nicht immer. Nicht eine Wiederholung, nicht jedes Jahr neu, sondern einmal gültig. Er ist der Mittler des Bundes für alle. Alle. Ganz objektiv. Die Schuld aller Menschen zusammengefasst in Jesus. Sind sie vor Gott beseitigt? Ja, es muss subjektiv nachvollzogen werden, dass man das anerkennt. Aber objektiv ist das so geschehen. Er hat Erlösung bewirkt. Und dann geht der Hebräerbriefschreiber eben ab Vers 16 auf diesen Gedanken des Testamentes ein. Sein Testament nur gültig wird, wenn eben jemand gestorben ist. Vorher kann es 20 Jahre lang liegen, 40 Jahre lang liegen, aber es ist nichts wert. Aber wenn der Mensch stirbt, dann wird es gültig. Und dann darf man auch nach unserer Gesetzgebung daran nichts mehr rütteln. Jesus ist gestorben und hat damit das Testament eröffnet. Die Wirkungen dessen, was er getan hat, sind dadurch geschehen. Für alle. Fazit: In Bezug auf die Erlösung, in Bezug auf die Annahme bei Gott, in Bezug auf das ewige Leben gilt nicht, ich muss tun. Ich kann es schaffen. Ich muss es leisten. Ich muss es mir erkaufen. Nein. Sondern ich lebe mit und diene. Vers 14 in unserem Abschnitt. Wie viel mehr wird das Blut Christi, der sich selbst als ein Opfer ohne Fehl durch den ewigen Geist Gottes dargebracht hat, unser Gewissen reinigen von den toten Werken, zu dienen dem lebendigen Gott? Er wirkt es. Und dann kann ich verändert sein. Und kann ich verändert leben. Auf seiner Grundlage. Und Vers 27 und 28. Und wie den Menschen gesetzt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht, die Verantwortung vor Gott, so ist Christus einmal geopfert, wegzunehmen vieler Sünden. Zum anderen Mal wird er nicht um der Sünde willen erscheinen, sondern denen, die auf ihn warten, zum Heil. Die Grundlage ist Jesus Christus. Die Grundlage des Glaubens, des christlichen Glaubens. Das Ziel zu erreichen, das Gott in seinem Wort gegeben hat. Und die Grundlage des Abendmahls. Und deshalb feiert die Christenheit weltweit immer wieder Abendmahl. Manche jeden Tag, manche jede Woche, manche einmal im Monat, manche einmal im Jahr. Es ist unterschiedlich, wie es gemacht wird. Auch die Formen sind sehr unterschiedlich, wie man das handhabt. Aber das Ganze tun wir, damit wir uns auf die Grundlage besinnen. Auf das, was Jesus getan hat. Und wenn wir heute von dem Brot nehmen, essen wir nur ein kleines Stück. Und wir erinnern uns daran, dass Jesus gesagt hat, ich bin das Brot des Lebens. Dass das Leben versorgt. Dass das das Leben möglich macht. Wir erinnern uns daran, dass er gesagt hat, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Von ihm kommt das Leben. Unser ewiges Leben. Diese Perspektive, in der Gegenwart Gottes einmal zu leben. Es sind Symbole, es sind Zeichen, die auf Jesus hinweisen.